So, gestern gab es ja die Einleitung zu Jesaja 52, Ende und 53 und wir planen jetzt, so Gott will, in 5 Bibelarbeiten, beziehungsweise das letzte ist dann die Predigt am Sonntag, diesen Abschnitt jeweils in Teilen von 3 Versen durchzugehen. Und heute wollen wir beginnen mit Jesaja Kapitel 52, den Versen 13 bis 15, also dem Anfang dieses Abschnitts. Und ich lese uns zu Beginn Gottes Wort. Jesaja Kapitel 52, ab Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, das werden sie wahrnehmen. Wir haben gestern schon gesehen, dass Jesaja ein düsteres Bild zeichnet in seinem Buch von der Gesamtsituation, von der politischen Situation. Wir sind um das Jahr, ein bisschen vor dem Jahr 700 vor Christus, und die Sünde im Volk nahm immer mehr Überhand. Die Leute verschlossen ihre Ohren gegenüber Gottes Wort, und Jesaja hatte angekündigt, die Folge davon wird sein, dass das Exil in Babylon kommt. Zurzeit bedrohten noch die Assyrer das Volk. Sie würden es nie einnehmen komplett, aber wir haben gestern auch schon gesehen, es war kurz davor. Jesaja vergleicht mal am Anfang seines Buches den Rest des Volkes Israel wie eine windschiefe Hütte im Gurkenfeld. Ja, also noch so eine windschiefe Bretterbude, umgeben von lauter Feinden. Und wie lautet die Antwort darauf? Die Antwort darauf lautet, auch das haben wir gestern Abend schon gesehen, Gott wird einen Knecht schicken. Und das wird in verschiedenen Abschnitten dann dargestellt. Wir haben kurz drauf geschaut und das ist jetzt der Höhepunkt dieser Darstellung. Der letzte Abschnitt, der über diesen Knecht spricht, keiner der Abschnitte spricht so ausführlich über ihn und in keinem Abschnitt wird so deutlich, dass der Knecht niemand anderes ist als Jesus Christus. Denn die große Frage ist, gibt es eine Lösung für das Problem des Volkes? Gibt es eine Lösung für das Sündenproblem? Wer kann es lösen? Wie kann es gelöst werden? Und genau diese Frage beantwortet Jesaja prophetisch hier in Kapitel 52 ab Vers 13 bis Kapitel 53 Vers 12. Deswegen habe ich diese erste Bibelarbeit genannt, Gottes Plan für den Knecht und für die Menschen. Gottes Plan für den Knecht und für die Menschen. Deswegen haben wir eben auch viel von Gottes Plan gesungen, weil genau darum geht es. Diese 3 Verse, die ersten 3 Verse, das ist so eine Art Vorschau, so eine Art Trailer für den Rest, der dann kommt. Wir könnten auch sagen, eine Zusammenfassung. Und diese Zusammenfassung versuche ich jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Es ist relativ leicht zu gliedern, was wir hier haben in den 3 Versen. Vers 13 lesen wir, dass der Knecht ganz, ganz nach oben kommt. In Vers 14 lesen wir, vorher wird der Knecht ganz, ganz nach unten gehen. Und in Vers 15 lesen wir dann, dass die gesamte Menschheit oder zumindest Menschen aus der gesamten Welt dadurch darüber in Erstaunen geraten. Und die erste entscheidende Frage, vor allem wenn wir die Verse 13 und 14 lesen und uns vielleicht nochmal in den Kämmerer aus Äthiopien reinversetzen, wie passt das zusammen? Jedermann wird gleichzeitig total erhöht und total erniedrigt. Ja, stellt euch vor, ihr habt einen Freund und der erzählt euch jedes Mal, wenn ihr euch trefft, hey, bei mir ist das Geld immer schon Mitte des Monats leer, ich habe einfach kein Geld, es reicht hinten und vorne nicht. Und dann irgendwann kommt er euch besuchen mit dem neuesten Audi-Modell. Ihr würdet ihn vermutlich angucken und sagen, Junge, was du mir erzählst und wie du hier auftrittst, passt einfach nicht zusammen. Oder es kündigt sich bei euch jemand an, von dem ihr wisst, er ist Multimillionär, möchte euch besuchen kommen, ihr freut euch schon und plötzlich fährt er mit einem 22 Jahre alten Golf vor. Und ihr denkt euch, irgendwas passt hier nicht so richtig zusammen. Normalerweise ist man entweder obdachlos oder Milliardär, man ist entweder König oder Bettler, man ist normalerweise nicht beides. Und der Knecht wird uns hier aber dargestellt als beides. Und wie passt das zusammen? Und die erste Antwort, die gibt es jetzt in Kurzform hier in unseren drei Versen. Und die ausführlichere Antwort, die gibt es dann in Jesaja Kapitel 53, wie das genau aussieht. Also wir haben heute sozusagen die Kurzzusammenfassung, die Einführung, könnten sagen den Trailer oder das Konzentrat von dem, was uns dann in Kapitel 53 erwartet. Und das Erste, was wir hier über Gottes Plan sehen, ist, wie schon gesehen in Vers 13, der Knecht geht ganz nach oben. Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Und das Erste, was wir uns jetzt über diesen Plan anschauen wollen, ist, dass dieser Plan den Knecht über alle Menschen nach oben bringt. Das Erste, was wir hier lesen, ist, dass der Knecht einsichtig handeln wird. Oder man könnte auch übersetzen, der Knecht wird weise handeln. Was bedeutet das? Ein Knecht ist ja immer jemand, der im Auftrag seines Herrn handelt. Und so ist es auch hier. Der Knecht ist Gottes Diener, Gottes Knecht, der den Plan Gottes ausführt. Und jetzt gibt es aber zwei Arten von Knechten. Nummer eins sind die Knechte, die einfach das tun, was ihnen gesagt worden ist. Ja, also es gibt Knechte, die kriegen gesagt, hol mir das, und die gehen und holen das. Sie wissen nicht wofür, sie machen es einfach. Und dann gibt es andere Knechte, die haben wirkliche Verantwortung im Haushalt ihres Herrn. Da ist es so, dass sie sogar mitdenken. Ja, der Herr vertraut ihnen so sehr, dass er sogar mit ihnen spricht und fragt, okay, ich habe jetzt das vor, was würdest du denn mit deiner Erfahrung dazu sagen? Die Knechte sind jeweils eingeweiht in das, was der Herr vorhat, und sie unterstützen ihn in dieser Weise. Und ähnlich ist es hier mit dem Knecht. Wenn wir hier von diesem Knecht lesen, dass er einsichtig handeln wird, weise handeln wird, dann meint es, dass der Knecht nicht einfach nur das tut, was der Herr ihm sagt, ohne zu wissen, wofür das gut ist, und einfach, okay, ich gehorche halt, sondern er ist in den Plan eingeweiht. Er findet den Plan selbst gut. Er zieht den Plan mit durch. Es ist sozusagen auch sein Plan. Und weil er so einsichtig handelt, heißt es dann weiter, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Es wird hier dreimal gesagt, dass der Knecht ganz nach oben geht. Dreimal. Einmal würde natürlich reichen, um uns zu informieren, aber dreimal betont die Sache besonders deutlich. Der Knecht ist wirklich, wirklich, wirklich ganz oben. Das sagt uns Gottes Wort hier. Also stell dir vor, du warst im Urlaub und du wirst gefragt, war es schön? Du sagst zu der anderen Person, falsche Frage. Es war mega, hammer, ultra schön. Ja, dann wissen wir Bescheid. Ja, das war nicht einfach nur ein normaler Urlaub, das war ein Urlaub, da wären wir auch gerne dabei gewesen. Und ein ähnliches Stilmittel wird hier verwendet, dreimal ein Wort für die Erhöhung, um zu verdeutlichen, wie unglaublich hoch der Knecht erhöht wird. Das Neue Testament zeigt uns diese Erhöhung von Jesus in Philipper Kapitel 2 in den Versen 9 bis 11. Ich habe das hier vorne angeschrieben, ihr könnt es aber auch gerne mit aufschlagen. Philipper Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Ich habe hier Vers 13 mal aufgeführt, die Erhöhung, und wir lesen in Philipper Kapitel 2 in den Versen 9 bis 11, wie sich das dann erfüllt hat. Und dort heißt es, darum hat Gott ihn, also Jesus, den Knecht, auch über alle Maßen erhöht. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er wird über alle Maßen erhöht, lesen wir hier in Philipper 2. Das ist genau das, was Jesaja schon verheißt, indem er drei Wörter verwendet, um zu verdeutlichen, wie hoch Jesus erhöht wird. Und Paulus sagt uns hier, diese Erhöhung zeigt sich daran, dass Jesus auferstanden ist, dann vor allem in den Himmel aufgefahren ist und jetzt von der ganzen Welt als Herr verehrt wird. Als nächstes sehen wir, dass der Knecht zu Gott erhöht wird. Er wird nicht einfach nur in dieser Welt oder sowas erhöht hier als der mächtigste Mann, der hier auf Erden läuft, sondern er sitzt auf dem Thron Gottes beziehungsweise zur Rechten des Vaters. Jetzt könnt ihr mich natürlich fragen, woher weißt du das? Das steht hier nicht. Aber ich möchte zunächst mal dafür im Propheten Jesaja bleiben. In Jesaja Kapitel 6, Vers 1 hat Jesaja eine Vision. Ihr könnt das mal aufschlagen. Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Und Jesaja sieht dort im Tempel eine Gotteserscheinung. Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Wir lesen nur diesen einen Vers. Im Todesjahr des Königs Ussia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Wenn wir jetzt schauen im Hebräischen, im Original, sind hier die Worte für hoch und erhaben, die wir hier in Kapitel 6, Vers 1 haben, dieselben Worte, die in Kapitel 52, Vers 13 für die Erhöhung des Knechtes verwendet werden. Das heißt, wer wirklich aufmerksam den Propheten Jesaja liest, der wird dann feststellen, okay, in Jesaja Kapitel 6, Vers 1 geht es hier um Gott, um den Thron Gottes, auf dem Gott regiert. Und dieselben Wörter werden jetzt verwendet für den Knecht, der erhoben wird. Und da hat es bei den aufmerksamen Lesern Klick gemacht. Ah, er wird nicht nur hier in dieser Welt erhöht, er wird sogar zu Gott erhöht. Der Knecht ist auf jeden Fall über alle Menschen erhöht. Er steht höher als alle anderen Menschen. Und was Jesaja 6, Vers 1 schon nahelegt im Propheten Jesaja, das erklärt uns dann Philipper Kapitel 2 explizit. Was wir hier in Philipper Kapitel 2 lesen, ist, der Knecht ist nicht nur über alle Menschen zu Gott erhöht worden, der Knecht ist Gott selbst. Wir haben ja in Jesaja 52 und 53 immer wieder, der Herr sendet den Knecht. Und was wir hier sehen ist, dass Jesus Christus selbst der Herr ist. Also der Knecht wird zum Herrn erhöht, aber, und das sehen wir in Philipper 2 in der Erfüllung, es ist sogar noch mehr. Jesus Christus ist nicht nur beim Herrn, er ist selbst der Herr. Und deswegen führt diese unglaubliche Erhöhung auch dazu, dass Jesus Christus von der ganzen Welt angebetet wird. Das Zweite, was wir sehen, ist, das ist jetzt Vers 14, die zweite Hälfte, der Knecht, der Plan Gottes bringt den Knecht für die Menschen ganz nach unten. Vers 14, Vers 14a. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ja, wenn wir über die Person in Vers 13 lesen, sagen wir, mit dieser Person würde ich gern tauschen. Wenn wir über die Person in Vers 14 lesen, dann würden wir sagen, mit dem will niemand tauschen. Der Knecht, der über alle Menschen erhöht wurde, der Knecht, der selbst Gott ist, der ging so weit nach unten, wie kein Mensch jemals nach unten gegangen ist. Ich möchte einige Verse aus Psalm 22 vorlesen, wir haben den gestern gesungen. Und Psalm 22 beschreibt ebenfalls prophetisch, ähnlich wie Jesaja 53, den Erniedrigungsweg des Knechts. Und er macht es so schön deutlich durch diese plastische, poetische Sprache. Deswegen möchte ich einige Verse aus Psalm 22 lesen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, ich kann all meine Knochen zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Wenn wir wirklich sehen wollen, wie sehr der Knecht erniedrigt wurde, auch was das körperlich bedeutet hatte, nämlich das, was wir hier lesen, dass sich die Menschen entsetzen, dann ist es interessant, dass wir darüber mehr Details im Alten Testament erfahren als im Neuen Testament. Ja, normalerweise ist es so, bei diesen ganzen Prophezeiungen, hier auch aus Jesaja 53 über das Kommen des Knechtes, wir sehen dann im Neuen Testament viel mehr Details, wie sich das dann exakt erfüllt hat. Aber bei den körperlichen Leiden, bei dem Entstelltsein des Sohnes, haben wir interessanterweise viel mehr Passagen, die das deutlich machen. Hier im Alten Testament, zum Beispiel Jesaja 52, Vers 14, dann haben wir morgen in der Bibelarbeit in Jesaja 53, Vers 2 und 3, dasselbe nochmal. Und im Neuen Testament haben wir relativ wenig darüber, wie entstellt der Knecht dann tatsächlich war. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum ist das so? Warum ist in diesem Punkt es so, dass das Alte Testament uns darüber mehr verrät als das Neue? Ich weiß es nicht abschließend. Vielleicht habt ihr nachher eine Idee, warum das so sein könnte. Meine Vermutung ist, dass diese Entstellung des Knechtes sehr wichtig ist für die Heilsgeschichte. Aber das, was entscheidender war und das, worauf dann das Neue Testament den Finger legt, ist dieses innerliche Leid, was der Knecht durchgemacht hat, weil er von Gott verlassen war, weil er den Zorn über unsere Sünde getragen hat. Sozusagen das äußere Leid, das war nur, dass man es äußerlich sehen konnte, wie sehr er gelitten hat. Es gehörte dazu. Aber worauf dann das Neue Testament eben Wert legt, ist das Leiden, was er innerlich durchgemacht hat in seinem Kampf, als er den Zorn Gottes getragen hat. Der Knecht geht ganz nach unten. Der über alles erhöht ist, geht jetzt so tief runter wie noch nie jemand vorher. Er muss den Kelch des Zornes seines Vaters tragen und das führt dazu, dass er entstellt ist. Wir haben eben gesehen, er ist über alle Menschen erhöht und gleichzeitig vorher unter alle Menschen erniedrigt. Den nächsten Punkt genannt, der Knecht für die Menschen. Ja, wir haben hier in Vers 14 bewusst den Vergleich mit anderen Menschen und zwar zweimal. Das heißt hier, so sehr war sein Angesicht entstellt mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Man könnte ja Jesus, den Knecht, hier vergleichen mit anderen Tieren. Im Psalm 22 ist das passiert, da wird Jesus verglichen mit einem Wurm. Aber hier wird er interessanterweise verglichen mit anderen Menschen. Warum? Der erste Grund ist, der Knecht war selbst Mensch. Ja, auch das steht hier nicht explizit. Es wird nicht gesagt, der Knecht ist ein Mensch. Es ist so ähnlich wie, dass wir eben gesehen haben, dass der Knecht selbst Herr ist. Aber wen vergleicht man nun mal mit anderen Menschen? Natürlich andere Menschen. Weil er diese Erniedrigung für die Menschen auf sich genommen hat, deswegen ist er Mensch geworden und deswegen wird er verglichen mit anderen Menschen. Wir haben eben in Philipper 2 gesehen, wie der Knecht erhöht wurde. Aber wir sehen in den Versen vorher, wie er erniedrigt wurde. Und auch das möchte ich einmal mit uns lesen und kurz was dazu sagen. Es heißt dort in Philipper 2, Vers 6, als er Jesus in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ich will nicht auf alle Details eingehen, aber es ist sehr interessant, an zwei Aspekten zu sehen, wie sich hier das, was wir in Jesaja 52 lesen, erfüllt. Zum einen wird hier nochmal explizit gesagt, der Knecht ist Jesus. Er wird hier explizit als der Knecht bezeichnet von Paulus als dem inspirierten Schreiber des Neuen Testaments hier. Und die Betonung darauf, dass er eben ein Mensch war. Auch das haben wir angedeutet bei Jesaja. Und hier haben wir es ganz explizit, auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Aber hier kommt es in Kurzform. Jesus ist der Knecht und Jesus war gleichzeitig Gott und Mensch. Und während uns diese Verse jetzt also erzählen, der Knecht ist ganz, ganz oben über alle Menschen und ganz, ganz unten bleibt dennoch eine Frage. Nämlich, warum das alles? Wozu das alles? Ich meine, wir lesen es hier in diesen Versen immer wieder. Ich möchte da jetzt noch nicht drauf eingehen, weil das eben in Jesaja 53 dann ausführlich erklärt wird. Aber es ist deutlich, dass der Knecht in einer großen Spannung lebte. Beziehungsweise bei dem Knecht eine große Spannung ist. Und worauf ich euch jetzt hinweisen möchte, und das ist das Nächste. Die Spannung für uns. Diese Spannung, die wir beim Knecht sehen, die sehen wir auch bei uns. Wir erleben das als die Knechte des Knechts. Wir gehören zu ihm und deswegen erleben wir auch diese Spannung. Wir sind Kinder des Königs auf der einen Seite und gleichzeitig verfolgt und belächelt. Wir sind vollkommen heilig durch Jesus, aber kämpfen immer noch mit unserer Sünde. Wir erfahren hier auf der Erde oft Leid und uns erwartet eine herrliche Zukunft. Das heißt, diese Spannung, die wir hier beim Knecht sehen, die erleben wir selber als die Knechte des Knechts. Um das ganz klar zu machen, das hat bei uns nicht dieselbe Funktion wie beim Knecht. Der Knecht hat das getan, um unsere Sünde zu tragen. Wir tragen dadurch natürlich nicht unsere Sünde und auch nicht die anderer Menschen. Aber als Knechte des Knechts erleben wir dieselbe Spannung. Ich möchte euch das mal zeigen und euch einladen mit mir aufzuschlagen. Genau. Johannes Kapitel 15, die Verse 18 bis 20. Da lesen wir nämlich etwas über unsere Erniedrigung und zwar in Nachfolge des Knechtes. Johannes Kapitel 15, ich lese die Verse 18 bis 20. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Und er sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt es ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Das heißt, was Jesus hier seinen Jüngern und damit auch uns deutlich macht, ist, diese Erniedrigung, die er durchgemacht hat, die erleben wir auch. Und deswegen ist Leid, deswegen ist Verfolgung, ist belächelt werden für unseren Glauben, ist dieses Erleben der Spannung für uns ganz normal. Bis wir dann eines Tages im neuen Himmel, in der neuen Erde erlöst sein werden. Aber bis dahin ist die Spannung ganz normal. Aber es ist eben eine Spannung nicht nur aus Erniedrigung, sondern auch aus Erhöhung. Und dazu schlag bitte mal auf, das, was ich dort angegeben habe, Epheser Kapitel 2, nur die Verse 6 und 7. Epheser 2, Vers 6, da wird über Gott gesagt, und Gott hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Was wir hier haben, sind zwei kurze Verse, aber vier Ausdrücke, die deutlich machen, dass alles, was wir bekommen, unsere Erhöhung, dass wir die nur bekommen wegen der Erhöhung des Knechts. Ja, wir haben mit auferweckt, nämlich mit Jesus, und wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen mit Jesus. Und damit wir es nicht verpassen, in Christus Jesus wird nochmal hinzugefügt und hier unten nochmal in Christus Jesus. Also viermal in den zwei Versen wird deutlich gemacht, alles, was wir an Erhöhung, an geistlichem Segen jetzt schon und dann vor allem an ewigem Leben bekommen, alles bekommen wir nur wegen dem Knecht. Durch den Glauben gehören wir ganz eng zu ihm. Und das bedeutet, dass wir Erniedrigung erleben hier in diesem Leben. Aber das bedeutet, dass wir gemeinsam und in der Verbindung mit ihm auch eine unglaubliche Erhöhung jetzt schon haben, durch den Heiligen Geist als Unterpfand, als Anzahlung, aber dann erleben werden, wenn es sein zweites Mal wiederkommt. Es ist die Spannung, die der Knecht uns gezeigt hat, die der Knecht für uns auf sich genommen hat, die auch wir nachvollziehen können hier in unserem Leben. Und deswegen ist, wenn wir diese Spannung erleben, es nicht irgendwie etwas Seltsames, etwas Außergewöhnliches, etwas, wo wir sagen, das darf nicht so sein, sondern im Gegenteil, es ist etwas ganz Normales für Kinder des Knechts, diese Spannung zu erleben. Es gibt aus der frühen Kirche, aus den ersten Jahrhunderten der Gemeinde einen Brief, den sogenannten Brief an Diognet. Man weiß nicht, wer ihn geschrieben hat, nur an wen er ihn geschrieben hat, nämlich an einen Diognet, von dem auch niemand weiß, wer das genau war. Aber der Brief ist überliefert und in diesem Brief wird diese Spannung so wunderschön, auch in poetischer Sprache, auf den Punkt gebracht. Ich lese ein paar Sätze aus diesem Brief. Dort heißt es über die Christen, sie leiden Mangel an allem und haben Überfluss an allem. Sie werden geschmäht und in der Schmähung verherrlicht. Sie werden gelästert, aber gerechtfertigt. Sie werden beschimpft, doch sie segnen. Sie werden verachtet, doch sie erweisen Ehre. Sie tun Gutes und werden dennoch bestraft, als wären sie böse. Sie werden gezüchtigt und freuen sich, als bedeute es das Leben. Christen sind Könige und Sklaven zur selben Zeit. Aber diese Spannung, die der Knecht, die den Knecht ausmacht und die uns als die Knechte des Knechts ausmacht, die sind für den natürlichen Menschen erstmal völlig unbegreiflich. Menschen, die Gott nicht kennen, die sehen diese Spannung und es bringt sie aus der Fassung. Sie stellen dann Fragen wie, wie kann man nur so dumm, so rückständig sein, so altmodisch, so schwach, diesem Mann nachzufolgen. Das soll ein König sein? Aber dann gibt es auch immer wieder Menschen, die erkennen diese Spannung. Und es bringt sie ebenfalls aus der Fassung. Aber diesmal im positiven Sinne. Wie kann jemand so großartig sein, dass er sich zum Diener der Menschen macht, obwohl er eigentlich Herrscher der Menschen ist? Das ist mein dritter Punkt. Dieser Plan bringt durch den Knecht die Menschen aus der Fassung. Wir werden da zwei Dinge sehen. Einmal, viele Menschen sind entsetzt und schauen weg und andere Menschen sind erstaunt und schauen hin. Und wir fangen mit der ersten Reaktion an. Viele Menschen sind entsetzt und schauen weg. Das sehen wir in Vers 14 von Jesaja 52. Dort heißt es, gleich wie sich viele über dich entsetzten. Also viele Menschen sind entsetzt und schauen weg. Ich möchte euch drei Beispiele dafür geben. Vielleicht kannst du eins weitermachen. Drei Beispiele hier auf der linken Seite geben für entsetzte Wegschauer. Und dann nachher drei positive Beispiele für erstaunte Hinschauer geben. Und wenn ihr das richtig seht, seht ihr, es sind immer Gegenüberstellungen. Immer Leute, die etwas miteinander zu tun haben. Und wir wollen uns als ersten Wegschauer den römischen Statthalter Pilatus anschauen. Wir lesen von ihm ja in allen Evangelien, der Jesus dann verurteilt hat zum Tode. Und ich möchte mal einige Verse lesen aus Johannes Kapitel 19 ab Vers 14. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das mit aufschlagen. Johannes Kapitel 19 ab Vers 14. Und achtet mal darauf, wie Pilatus teilweise spöttisch über Jesus spricht. Das heißt dort in Johannes Kapitel 19, Vers 14. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, Pilatus: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien fort mit ihm: Kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Dabei gab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Was hier auffällig ist, es geht hier ständig um Jesus als den König. Aber immer wenn Pilatus über Jesus als den König spricht, ist es spöttisch gemeint. Ja, so nach dem Motto: Was für ein seltsames Volk mit was für einem seltsamen König, den sie dann auch noch umbringen wollen. Er macht sich über Jesus lustig, er macht sich über die Juden lustig. Es hat alles diesen spöttischen Unterton. Er kann es nicht glauben, dass jemand sich als König bezeichnet und von einigen sogar noch als König bejubelt wurde, zumindest eine Woche vorher haben sie mir alle noch zugejubelt, den sie jetzt umbringen wollen. Er ist völlig entsetzt, er kann es sich nicht vorstellen. Er macht sich lustig. Eine zweite Person, die entsetzt wegschaut, das ist der eine Verbrecher am Kreuz. In Lukas Kapitel 23, Vers 39 lesen wir kurz und bündig über ihn. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Das ist der gleiche Unterton wie bei Pilatus. Bist du wirklich der, der du behauptest zu sein? Dann rette dich doch und rette uns gleich mit. Auch wieder Spott. Sie können es nicht glauben, ein König, der da hängt und spottet. Und wie das funktioniert, erklärt Paulus uns im ersten Korintherbrief ein Stück weit die Hintergründe der entsetzten Wegschauer. Ich lese in 1. Korinther Kapitel 1 die Verse 18a und dann 22 bis 23. Da heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Vers 22 dann: Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ein König, ein Mann, der den Anspruch hat, Gottes Sohn zu sein, stirbt an einem Kreuz. Ärgerlich und lächerlich für viele. Der römische Staatsmann und Politiker Cicero sagte einmal über das Kreuz: Das Kreuz ist so schändlich, ein angesehener Römer nimmt nicht mal das Wort in den Mund. Es war die absolut entsetzlichste und schrecklichste Art, wie man in Rom Menschen umbringen konnte und durfte. Wir haben hier drei Beispiele von Menschen, die entsetzt wegschauen bzw. spotten. Sie können mit dieser Spannung des Knechtes nichts anfangen. Sie bringt sie nur zum Lästern. Pilatus, der eine Verbrecher am Kreuz, und dann Paulus gibt uns das große Bild über die Menschen insgesamt. Noch heute haben wir das Jahr. Spott über Jesus. Der Grund heute ist nicht so sehr, dass er an einem Kreuz gestorben ist. Ich möchte einfach mal einige Gründe nennen, die man heute angibt. Das eine ist zum Beispiel die Wissenschaft. Ja, ihr glaubt an jemanden, der auferstanden ist, der den Tod überwunden hat. Wir wissen doch alle aus der Wissenschaft, der Tod ist das Ende. Vielleicht schaffen wir es mal, den wissenschaftlich zu überwinden. Aber vor 2000 Jahren hat das garantiert niemand geschafft. Wissenschaftlich zu glauben, dass jemand, der tot war, wieder auferstanden ist, das geht nicht. Oder die humanistische Alternative, fast noch schlimmer: Ein Gott der Liebe kann doch niemals ein Gott sein, der dieses Opfer nötig hat. Ja, es gibt selbsternannte Pastoren, die haben das, was am Kreuz passiert ist, als kosmischen Kindesmissbrauch bezeichnet. Lästerlich, weil sie sagen, Gott ist Liebe und deswegen kann Gott doch so etwas niemals verlangen. Dritter Grund ist zum Beispiel das Fortschrittsdenken, dass man sagt, die ethischen Werte, die Jesus vertritt, die sind zeitgebunden. Also manches, was Jesus gesagt hat, gerade in der Bergpredigt, das ist richtig gut. Ja, zum Beispiel, was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut ihnen auch. Da hatte Jesus es wirklich getroffen. Andere Sachen, die Jesus sagte, das ist irgendwie aus einer anderen Zeit, das müssen wir zeitgebunden interpretieren, das ist längst überholt. Ja, wenn Jesus zum Beispiel über die Hölle spricht, das kann man heute den Leuten nicht mehr vermitteln. Was dahinter steckt, ist natürlich ein Fortschrittsdenken. Wir sind heute natürlich viel weiter als die Leute vor 2000 Jahren. Wir sind heute viel weiter als dieser Wanderprediger damals war. Und all das sind ganz ähnliche Vorgehensweisen wie hier. Man sieht den Knecht, man kennt ihn irgendwo, aber man geht so mit seinem verhärteten Herzen daran, dass man ihn entweder ablehnt oder nur Teile von ihm übernimmt, während man andere verwirft oder sich sogar über ihn lustig macht. Aber das ist eben nicht alles. Sondern was dann Jesaja verheißt in Vers 15 ist, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört haben, das werden sie wahrnehmen. Andere Menschen merken, das ist gut. Das ist außergewöhnlich. Sowas habe ich noch nie gehört. Und auch da wollen wir uns drei Personen anschauen. Eben haben wir Pilatus gesehen und jetzt wollen wir uns den römischen Hauptmann anschauen, den Bediensteten des Pilatus sozusagen. Jesus zu kreuzigen war die Drecksarbeit und das hat Pilatus natürlich nicht selber gemacht, sondern er hatte seinen, ich sag mal, Spezi dafür. Es war der Hauptmann. Ein Hauptmann war ungefähr über 100 Soldaten gesetzt und er war für alles zuständig. Also für die Geißelung von Jesus, für die Verspottung, für die ganze Geschichte mit der Dornenkrone. Ich meine, die römischen Soldaten haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben sich über Jesus lustig gemacht, sie haben sein Gewand verlost, sie haben ihn gekreuzigt. Aber dieser Hauptmann war das gewöhnt, das war sein Job. Sein Alltag war derb, brutal, geprägt von primitiver Männlichkeit, von Muskeln, Schweiß und Blut. Ja, sentimental waren die Jungs nicht. Diesen Rang Hauptmann zu bekommen damals, das konnte man als einfacher römischer Bürger schaffen. Das heißt, alle Ränge über dem Hauptmann im Militär, die waren vorbehalten für die, die von nobler Abkunft waren. Das heißt, die, die irgendwie adlig waren, die haben die hohen Posten gekriegt. Und Hauptmann war das Höchste, was man als einfacher Römer erreichen konnte. Und jetzt überlegt euch mal, wie macht man Karriere beim Militär? Ich sage es noch ein bisschen derb. Sentimentale Weicheier stiegen zu sowas nicht auf. Und jetzt steht da dieser Hauptmann und vermutlich hat er fast jeden Tag so einen Auftrag gekriegt. Er soll jetzt diesen seltsamen Wanderprediger peitschen und quälen und ihn schließlich kreuzigen. Ja, business as usual, tägliche Routine. Oder doch nicht? Markus Kapitel 15, ab Vers 34. Da heißt es, um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Jesus stirbt, Leute machen sich drüber lustig und mittendrin dieser Hauptmann. Und man würde erwarten, naja, der Hauptmann ist ganz vorne dabei beim Spotten und beim sich lustig machen. Das war ja Standard. Dann heißt es in Markus Kapitel 15, Vers 39, völlig überraschend. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wir wissen nicht, wie viel der Mann wirklich verstanden hat über Jesus. Aber eine Sache wird deutlich: Der Spott ist ihm im Hals stecken geblieben. Dieser Hauptmann erfüllt das, was Jesaja über 700 Jahre vorher prophezeit hat. Sie werden den Mund schließen. Er spottet nicht mehr, sondern er sagt nur noch: Dieser Mann war Gottes Sohn. Das Spannende auch im Markus-Evangelium: Dieser Satz ist der Höhepunkt des gesamten Markus-Evangeliums. Markus sagt uns in Kapitel 1, Vers 1, dass er dieses Evangelium geschrieben hat, um deutlich zu machen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und kein einziger Mensch im gesamten Markus-Evangelium bekennt Jesus als den Sohn Gottes, bis zu diesem Hauptmann. Und sehr wahrscheinlich war dieser Hauptmann übrigens ein Heide, ja, Teil der römischen Armee. Es war wahrscheinlich kein Jude, sondern ein Heide. Und genau das hat Jesaja hier gesagt: Heidenvölker werden zu ihm kommen. Das zweite ist der andere Verbrecher am Kreuz. Wir hatten den einen, der spottet, aber der andere Verbrecher, der überlegt es sich anders. Lesen nochmal Lukas Kapitel 23, Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Spott. Dann geht es weiter. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hey, was überzeugte diesen Mann? Ich finde es spannend, wie viel er eigentlich von Jesus wusste. Er wusste von Jesus zumindest, dass Jesus da vollkommen unschuldig hängt. Und er wusste, dass Jesus wirklich den Anspruch hatte, ein König zu sein. Und beides glaubte er. Er glaubte, dass Jesus wirklich unschuldig war, und er glaubte, dass Jesus ein König war. Und so staunt er. Und so ist er eben nicht wie sein Mitverbrecher, sondern er bekennt sich zu Jesus. Er bekennt: Ich hänge hier zurecht, aber der da nicht. Ich bin schuldig, aber der da nicht. Ich bin kein König, aber der da schon. Und das Dritte, was wir sehen, sind: Wie sollen wir reagieren, Gläubige, Juden und Heiden? Paulus schreibt in 1. Korinther 18, in 1. Korinther 1, Vers 18, nicht nur über die, die nicht glauben, sondern auch über die, die glauben. Er sagt: Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, Paulus schreibt hier ganz explizit von Juden und Heiden, wie Jesaja es verheißen hat, dass es ganz explizit Heidenvölker sind, die über Jesus staunen. Die Heiden, die waren eigentlich vollkommen ahnungslos. Sie hatten es nicht, und wenn, verstanden sie es nicht. Das haben wir gestern in dem Kämmerhaus Äthiopien gesehen. Was ist das alles mit den Prophezeiungen und dem Knecht? Aber dann lernen sie. Der Weg dieses Knechtes, erst ganz nach unten und dann ganz nach oben, das war der Plan Gottes. Dieser Weg ist die Lösung für unser Elend. Dieser Weg ist sogar die einzige Erlösung für unser Elend. Und dann verstehen sie, wie das alles zusammenpasst mit Gottes Plan von der Erniedrigung und der Erhöhung. Und das werden wir in den nächsten Bibelarbeiten Stück für Stück sehen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört haben, das werden sie wahrnehmen. Und ich möchte diese Bibelarbeit abschließen mit Offenbarung Kapitel 5. Ich würde das gerne nochmal aufschlagen. Da sehen wir, dass Gottes Plan, von dem Jesaja hier in Kapitel 52 spricht, da wird es uns als Buch mit 7 Siegeln dargestellt. Und Johannes sieht das und ist verzweifelt. Niemand kann das Buch öffnen. Niemand hat den Schlüssel zu Gottes Plan. Die Frage ist ja: Wie sieht Gottes Plan für diese Welt aus? Und die Antwort, die Jesaja uns gibt, ist die Erniedrigung und Erhöhung des Knechtes. Und Offenbarung 5 zeigt uns dasselbe und zeigt uns auch die Reaktion. Heißt es in Offenbarung Kapitel 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, Johannes. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Ja, der Löwe aus dem Stamm Juda, Jesus, der Knecht, er zeigt uns Gottes Plan und er führt ihn aus, beides. Er offenbart den Plan und er zieht ihn durch. Und wie tut er das? Versen 11 und 12 lesen wir: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist die Erniedrigung. Der Knecht wird zum Lamm und lässt sich schlachten. Aber dann die Erhöhung. Er ist würdig zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der jetzt auf den Thron sitzt, Erhöhung, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.